Heiliger Geist, ich bitte dich, dass du Paul erfüllst, dass du ihn überfließen lässt von dem, was du ihm ins Herz gibst und dass es weiterfließt in unsere Herzen, dass wir das Gute davon behalten können, dass dir zur Ehre wird. Amen.
Es gibt manche Geschichten in der Bibel, da fragt man sich, warum steht die da? So während meiner jungen Zeit, wo die Kinder in die Familie geboren wurden, wurden größer, da gab es diese TKKG-Geschichten. Und da gab es eine, die drei Fragezeichen. Ist bei mir noch so hängen geblieben. Und deswegen will ich meine Predigt heute mit den die drei Fragezeichen überschreiben. Und für jede Geschichte, auch in der Apostelgeschichte, wo man sich vielleicht fragt, warum steht die da, da gibt es ganz bestimmte Akteure, die ich nur kurz mal heranbringe. Natürlich Apostelgeschichte, das sind die Apostel, die sind da unterwegs. Und bei der Geschichte, die ich dann weiterlese, spielt ein Engel eine Rolle. Engel sind ja was ganz Besonderes. Und dann wird vom Hohen Rat die Rede. Da kommen wir schon in Schwierigkeit. Was war der Hohe Rat? Das waren 71 Mitglieder aus Sadduzäern, Priestern, Pharisäern und Ältesten aus der jüdischen Gemeinde. Die hatten eine führende Rolle im geistlichen und auch ganz viel im normalen Lebensbereich. Die oberste Richtschnur waren zwar die Römer, aber darunter die Organisation, das lag sehr viel beim Hohen Rat. Dann wird in dieser Geschichte von Pharisäern die Rede sein. Das waren die Ultrafrommen, die auf keinen Fall irgendwo einen Fehler machen wollten. Die könnten alle aus unserer Gemeinde kommen. Wo wir ganz genau darauf achten, ja nicht zu lügen, ja nicht am Sonntag Wäsche zu waschen. Wir achten darauf, dass jeder sich anständig benimmt. Es kommt bitte keiner mit Kappe und mit kurzer Hose in die Gemeinde rein. Am Sonntag jedenfalls, wenn er männlich ist. Wir achten auf alle möglichen Dinge, die die Formen einhalten. Das waren die klassischen Pharisäer, weil sie sagten, wenn wir alles richtig machen, dann wird Gott uns besonders gnädig sein. Und eine dieser Gnadenerweisungen wird sein, dass die Römer endlich rausfliegen. Wir würden sagen, wir in der Begegnungskirche, wir benehmen uns so anständig und damit wird innerhalb von 14 Tagen Corona aus Berlin verschwunden sein. Und die wussten sehr, sehr genau in den Schriften Bescheid. Da gehen, seid ihr alle, die hier sitzt, absolute Waisenknaben. Die konnten eventuell sogar Psalm 119 auswendig. Mir reicht es gerade mit Psalm 23. Dann haben wir noch weitere, die in dieser Geschichte, die ich gleich lesen werde, eine Rolle spielen. Das waren die Sadduzäer. Das war mehr so die politische fromme Ebene. Die waren, sie hatten ein sehr starkes hellenistisches, griechisch geprägtes Lebensverständnis. Die glaubten nicht an die Auferstehung der Toten. Die nahmen alles nicht so ganz ernst. Aber sie gehörten in der Regel ins Priestergeschlecht hinein. Das heißt also, sie waren für die religiösen Dinge absolut wichtig und zuständig. Und dann kommt ein hoher Priester natürlich hier drin vor in dieser Geschichte. Das war wahrscheinlich Kaiaphas, der auch bei der Verurteilung vom Herrn Jesus schon eine Rolle gespielt hat. Weil der war von 18 bis 36 nach Christi Geburt eben als hoher Priester in Jerusalem tätig. Dann bleiben noch die Statisten, da sind noch das Volk im Tempel, das eventuell steinigen wollte und wir werden dann auch Wachhabende finden. Die will ich jetzt im Einzelnen nicht benennen. Ich gehe in diese Geschichte rein und dann werden wir mal gucken, ob wir drei Fragezeichen dort beantwortet finden oder uns vielleicht fragen, was soll denn dieser Text überhaupt? Weil der setzt an, nachdem extrem viele Zeichen und Wunder durch die Jünger geschehen waren. Dass die Leute selbst Kranke an der Straße, wenn die Sonne gut stand, hingelegt haben, dass der Schatten von Petrus wenigstens auf die fiel, damit die gesund würden. Das wären nochmal Zeiten hier in Berlin. Wa? Wir würden am Wannsee vorbeigehen, Birol würde ein Festgewand anlegen und überall, wo der Schatten drauf fällt, die sind gesund. der hätte ein Diskussionsthema anschließend. Ich bin überzeugt, als erstes würde der Bademeister sein und sagen, schaffen Sie mir nicht so eine Unruhe, wir brauchen Abstand. Aber ich lese erst mal diese Geschichte vor. Und zwar Apostelgeschichte 5, Vers 17. Es erhoben sich aber der hohe Priester und alle, die mit ihm waren, nämlich die Gruppe der Sadduzäer, von Eifersucht erfüllt. Und legten Hand an die Apostel und warfen sie in das öffentliche Gefängnis. Aber der Engel des Herrn tat in der Nacht die Türen des Gefängnisses auf und führte sie heraus und sprach, geht hin und tretet im Tempel auf und redet zum Volk alle Worte dieses Lebens. Als sie das gehört hatten, gingen sie früh morgens in den Tempel und lehrten. Der hohe Priester aber und die mit ihm waren, kamen und riefen den Hohen Rat und alle Ältesten in Israel zusammen und sandten hin zum Gefängnis, um sie zu holen. Die Diener gingen hin und fanden sie nicht im Gefängnis, kamen zurück und berichteten, das Gefängnis fanden wir sicher verschlossen und die Wächter vor den Türen stehen, aber als wir es öffneten, fanden wir niemanden darin. Als der Hauptmann des Tempels und die hohen Priester diese Worte hörten, wurden sie ratlos und wussten nicht, was noch werden sollte. Und da kamen einige, die berichteten ihnen, siehe, die Männer, die ihr ins Gefängnis geworfen habt, stehen im Tempel und lehren das Volk. Da ging der Hauptmann mit den Dienern hin und holte sie, doch nicht mit Gewalt, denn sie fürchteten sich vor dem Volk, dass sie gesteinigt würden. Sie brachten sie und stellten sie vor den Hohen Rat und der hohe Priester fragte sie und sprach, was haben wir euch streng verboten? Ihr sollt nicht in diesem Namen lehren. Und seht, ihr habt Jerusalem erfüllt mit eurer Lehre und wollt das Blut dieses Menschen über uns bringen. Petrus aber und die Apostel antworteten und sprachen, man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. Der Gott, unser Väter, hat Jesus auferweckt, den ihr an das Holz gehängt und getötet habt. Den hat Gott durch seine rechte Hand erhöht zum Fürsten und Heiland, um Israel Buße und Vergebung der Sünden zu geben. Und wir sind Zeugen dieses Geschehens und mit uns der Heilige Geist, den Gott denen gegeben hat, die ihm gehorchen. Als sie das hörten, ging es ihnen durchs Herz und sie wollten sie töten. Da stand aber im Hohen Rat ein Pharisäer auf mit Namen Gamaliel, ein Lehrer des Gesetzes, vom ganzen Volk in Ehren gehalten und ließ die Männer für kurze Zeit hinausführen. Und er sprach zu ihnen, ihr Männer von Israel, seht genau zu, was ihr mit diesen Menschen tun wollt. Denn vor einiger Zeit stand Theudius auf und gab vor, er wäre etwas, und ihm ging eine Anzahl Männer an, etwa 400. Der wurde erschlagen und alle, die ihm folgten, wurden zerstreut und zunichte. Danach stand Judas, der Galiläer, auf in den Tagen der Volkszählung, brachte eine Menge Volk hinter sich zum Aufruhr, und der ist auch umgekommen, und alle, die ihm nachfolgten, sind zerstreut. Und nun sage ich euch, lasst ab von diesen Menschen und lasst sie gehen. In diesem Vorhaben ist dieses Vorhaben oder dieses Werk von Menschen, so wird es untergehen. Ist es aber von Gott, so könnt ihr sie nicht vernichten. Damit ihr nicht dasteht als solche, die gegen Gott streiten wollen. Da stimmten sie ihnen zu, und riefen die Apostel herein, schlugen sie und geboten ihnen, sie sollten nicht mehr im Namen Jesu reden und ließen sie gehen. Und sie gingen aber fröhlich von dem Hohen Rat fort, weil sie würdig gewesen waren, um seines Namens willen Schmach zu leiden. Und sie hörten nicht auf, alle Tage im Tempel hin und her in den Häusern zu lehren und zu predigen das Evangelium von Jesus Christus. TKKG. Die drei Fragen. Die erste Frage, die mich beschäftigt, wenn ich das lese, warum lässt Gott sowas zu? Also wenn ich Gott gewesen wäre und das gerade so läuft mit meinen Jüngern, ich hätte gesagt, also jetzt ziehen wir mal volle Kanne durch, nicht nur Jerusalem, Judäa und alles, was dahin ist. Stattdessen, zack, sie werden zum zweiten Mal inhaftiert, sie werden in den Knast geworfen, ihnen geht schrecklich, fürchterlich. Warum lässt Gott das zu? Warum konnte er nicht machen, dass der Hohe Rat die Jünger zum interreligiösen Dialog eingeladen hätte, habe ich mich gefragt. Dann hätten sie doch in aller Ruhe austauschen können, was die Schriften sahen. Sie wären auf Augenhöhe miteinander unterwegs gewesen. Stattdessen gibt es Aufruhr. Und ich frage mich, warum ist das so? Warum werden die wieder so misshandelt? Ich meine, klar, ich kann in der Kirchengeschichte sehen, wo immer Aufbruch war, da war auch Aufruhr. Aber Gott, warum ist das so? Diese klassische Warum-Frage, warum lässt Gott das alles zu? Die können wir natürlich jetzt versuchen, hypothetisch zu beantworten. Aus der Sicht der theologisch Gebildeten schauen wir zurück und sagen, na ja, Jesus wollte klar machen, dass seine Jünger zum dritten Mal dem Kaiaphas das Evangelium klar machen. Das erste Mal hat Jesus das ja selbst gemacht beim Hohen Rat, dann bei der ersten Verhaftung und jetzt bei der zweiten. Er wollte ihnen nochmal eine Chance zur Umkehr geben. Ja, mag ja sein. Aber das ist ja so eine Frage, die hier kann man ganz viel rein interpretieren. Es wird eher schwierig, wenn ich in mein Leben hineingucke und mich dann frage, warum lässt Gott das alles zu? Solange ich von Corona nicht betroffen bin, sage ich, ach, das ist Endzeit. Nebenbei bemerkt, Endzeit hat angefangen mit dem Pfingsten, wo Petrus sagt, das sind die letzten Tage. Da hat es jetzt schon angefangen. Also wir sind schon seit 2000 Jahren in der Endzeit. Wie lange die noch dauert, weiß ich auch nicht. Aber es sollte mich entspannen und es gab viel schlimmere Zeiten in Deutschland, wenn zu Lutherzeit dreimal eine Pestwelle durchs Land ging. Wenn der 30-jährige Krieg angedauert hat, ein Drittel der Deutschen sind umgekommen. Das war Endzeit, hat man damals gesagt. Als Berlin in Bombenhagel unterging, hat man gesagt, das ist Endzeit. Jetzt ist Corona dran, jetzt ist neue Endzeit. Ja klar, wir rücken immer weiter hin zur eigentlichen Entrückung. Aber das nützt mir ja auch nichts, wenn ich dann sage, warum lässt Gott Corona zu? Ach, das ist Endzeit, der Herr will noch mal einige Gläubige zusammenbringen. Auch das, solange ich nicht von Corona betroffen bin, außer dass ich jetzt die Maultasche Ach Gott, mit was habe ich das denn verdient? Selbst Leute, die nie fromm waren, die stellen dann die Frage, wenn vielleicht der Tod schon mal an die Tür klopft, warum habe ich das verdient? Da kommt die Warum-Frage. Und wenn ich dann beispielsweise Bodelschwing nehme, dem innerhalb von einem halben Jahr 4 Kinder und seine Frau starben, mitten in der Erweckung, der ein Buch geschrieben hat vom Tod 4 seliger Kinder. Wenn dem Pastor Wilhelm Busch, den ich so schätze, 2 seiner Kinder genommen wurde, 1 in seinem Arm gestorben auf dem Weg ins Krankenhaus, 1 Sohn von ihm im Krieg geblieben. Und Wilhelm Busch schreibt in seinem Buch, Gott, warum? Und er sagt, Vater Bodelschwing, kannst du mir erklären, warum? Und dann stellen wir fest, hier wird diese Warum-Frage von TKKG auf einmal ganz persönlich. Warum? Und es gibt keine richtige Antwort. Außer, dass man sich beugt unter der Allmacht Gottes und sagt, er weiß schon, warum. Ich brauche es nicht zu wissen. Ich darf fragen. Aber bitte nicht mit der Faust in der Tasche, warum lässt du das zu, du großer Gott da oben? Die klassische Geschichte dafür, die ich mir gemerkt habe, ist von bei Wilhelm Busch auch niedergeschrieben. Er sagt, da ist ein großes Meeting, wo ein Freidenker eine Rede hält. Und der Saal ist voll, wie das in den 30er Jahren so üblich war für solche Sachen. Und dann haut der Redner raus, also wenn ich dann irgendwann im Himmel auftauche, dann werde ich Gott auf den Stuhl des Angeklagten sagen und dann werde ich ihm sagen, was hast du zugelassen, was hast du getan, warum hast du Kinder sterben lassen, warum hast du, und dann wird er mir Rede und Antwort stehen müssen. Und wenn ich mich richtig erinnere, ist Wilhelm Busch aufgestanden, ist nach vorne gegangen und hat gesagt, bei diesem Gott würde ich genauso reden wie Sie auch. Aber der Gott, dem ich diene, der setzt Sie auf den Richterstuhl und wird fragen, warum haben Sie was gemacht? Verstehen wir? Wir können diese Frage Gott stellen, aber nicht mit der Faust in der Tasche. Warum lässt du das zu? Sondern in der demütigen Art und Weise und sagen, Gott, du weißt alles. Deine Wege sind vollkommen, selbst wenn ich sie nicht verstehe. Und selbst wenn ich durch Zeiten des Leidens, des Abschiednehmens oder was auch immer gehen muss. Ich weiß, das ist jetzt nicht die frohmachende Botschaft, aber wenn ich diese Sache lese, dann frage ich mich, warum? Warum, wenn Aufbruch ist, dass dann auch Aufruhr kommt? Und wenn wir wirklich Erweckliches in unserer Kirche sehen wollen, ihr Lieben, ich sage es euch prophetisch voraus, es werden sehr unruhige Zeiten sein. Wir werden auf der einen Seite Zeichen und Wunder sehen und auf der anderen Seite werden wir Angriffe sehen, die wir bisher noch nicht hatten. Weil ich kann das Ganze nur erklären, wenn ich sage, es gibt eine negative Welt und es gibt eine positive Welt. Und wir sind sehr, sehr geprägt in der normal denkenden, logischen Welt der griechischen Philosophen. Aber wenn ich die negative Welt sehe, wann immer Land eingenommen werden musste, das lernt man aus Strategospielen, dann gibt es Widerstand vom Feind, der sich nichts rauben lassen will. Nicht eine Seele, nicht einen Frieden, den du hast, nichts will er sich rauben lassen. Und dann ist es gut, wenn ich Unfrieden habe und kann mich unter die Allmacht Gottes beugen, dass ich weiß, er ist immer noch in Kontrolle. Meine Seele ist aufgewühlt, aber er ist immer noch da. Das erste, warum, kann ich uns nicht beantworten. Ich kann nur sagen, lasst uns unter die Allmacht Gottes beugen. Das zweite, warum in dieser Fragestellung, die mir hochkam, warum haben sich die Führungsriege so aufgeregt? Weil auch das wird mit Sicherheit kommen, wenn sich dieser Raum sonntags nach Corona-Eingrenzung massiv füllen wird mit Leuten, die Jesus annehmen werden, dann werden Leute von Eifersucht erfüllt werden. Den einen oder anderen geht es vielleicht auch so bei uns, wenn er sieht, dass einige Gemeinden wachsen und wir eben nicht so schnell dahin kommen. Dann könnte man sagen, na ja, ich will da jetzt nicht drauf eingehen, nicht? Ich will bei denen hier bleiben, nicht? Die hohen Priester wurden entmachtet durch die Auferstehung vom Herrn Jesus. Im Hebräerbrief lese ich, dass es ein allgemeines Priestertum geht, dass wir zum Allerheiligsten Zugang haben. Der Vorhang ist zerrissen. Wir dürfen Ratgeber sein. Das war ein Privileg der hohen Priester, die ja nur am Versöhnungstag einmal in den Tempel durften. Aber auch weil an dem Sendungsbewusstsein der Elite gekratzt wurde. Deswegen reagieren sie so ganz komisch. Ich habe mir so vorgestellt, wenn ich jetzt mal beim Papst eingeladen würde und sagen, Papst, du bist nicht mehr und nicht weniger wie ich auch. Bei dem jetzigen Papst glaube ich, dass er so demütig ist. Er sagt, Paul, du hast recht, darf ich dir die Füße waschen? Ich glaube das. Aber wenn du so einen richtigen Papst hast, und ich habe auch Pfingstpäpste so erlebt, hey, ich sag dir, dann wird es ganz, ganz komisch. Und dann kriegt hier der Hohe Rat nochmal was wirklich vor den Bug geknallt. Ihr seid schuld, dass der Messias gekreuzigt wurde. Und wenn du das hörst, dass du mit deinem Leben, mit deiner Schuld, mit deinen Sünden Jesus ans Kreuz gebracht hast, hast du nur zwei Möglichkeiten zu reagieren. Entweder du gehst auf die Knie und sagst, Herr Jesus, ja, du hast recht, sei mir Sünder gnädig. Oder du wirst in Rebellion fallen und wirst sagen, du, Paul, hast mir nichts zu sagen. Was wäre, wenn ich uns wirklich unser Sündenregister mit der Offenbarung Gottes wirklich vorlesen würde? Dann würden einige aufstehen und würden sagen, Paul, du kannst mich mal, und würden gehen. Dann wird es auf einmal klar, was in deinem Herzen ist. Wenn die Frage nach Macht, Ehre, Geld und Einfluss auf einmal in dein Leben gestellt wird, dann wird es schwierig. Und dann wird die Frage ganz spezifisch in mein Herz gelegt. Dann ist es nicht mehr die Geschichte vom Hohen Rat, sondern dann ist es die Geschichte in meinem Leben. Ich habe sehr häufig erlebt oder davon gehört, wenn der Marsch fürs Leben durch diese Stadt geht. Es ist interessant, da wird für das Leben demonstriert. Und da stehen an den Straßen Mengen von Menschen, die schreien und dich fast persönlich anfassen. Machst du einen Regenbogenzug durch diese Stadt, dann hast du die Medien und die sagen auch, was ist Berlin lebensoffen. Merkt ihr, hier haben wir diese Situation, die da ist. Wenn zwischen Licht und Finsternis auf einmal die Offenbarung Gottes kommt, wie heilig er ist und wo wir sind, gibt es nur zwei Möglichkeiten. Entweder du machst dein Herz weich und gehst auf die Knie oder du wirst nach Mord und Tod schreien. Und das geht selbst in Gemeinden los. Wenn wir anfangen, hier Machtspiele zu betreiben, nehmen wir mal so an, ihr würdet jetzt sagen, die Ältesten, die kann man knicken, wir wollen unseren eigenen Staat. Soll ja in Gemeinden vorkommen. Dann haben wir die Möglichkeit, könnte ich zum Beispiel sagen, hey, ich weiß, ich bin von Gott gesetzt. Ich habe ein gewisses Sendungsbewusstsein. Ihr könnt mich mal alle, ich bin der Heilige, ich bin der von Gott Gesetzte, das war's, Punkt aus. Dann kommen einige Fromme und sagen, den Heiligen darf man nicht anfassen und so weiter, den Gesalbten, das geht gar nicht. Dann haben wir die ganzen Diskussionen auf einmal. Aber wenn ich an meinem Sendungsauftrag das als Legitimation benutze, um hier Macht auszuüben, dann habe ich schon verloren. Dann bin ich nicht anders wie Kaiphas und die Leute im Hohen Rat. Und derzeit, ich war letzte Woche noch mal wieder in der Hauptvorstandssitzung von der Volksmission. Ein, zwei, drei Stunden gehen damit drauf, dass wir Krisensituationen in Gemeinden analysieren. Was man da tun könnte. Und ich sage euch, es ist immer das gleiche Spiel. Es geht um Macht. Es geht um Recht haben. Nicht wer Recht hat, sondern wer Recht tut. Und ein Spruch, der steht so nicht in der Bibel, aber der ist mir ganz wertvoll. Wer liebt, hat immer Recht. Weil die Liebe deckt zu. Die Liebe erträgt alles, die Liebe erduldet alles. Die vielen Fragezeichen hier, die da sind, wenn es in mein Leben hineinkommt, das geht dann in die Ehe, das geht in die Beziehung rein. Wenn ich meine, der Mann ist das Haupt der Frau, deswegen ordne dich gefälligst unter. Dann habe ich schon verloren, weil ich den Bibeltext nicht zu Ende gelesen habe. Wie steht es geschrieben? Der Mann soll seine Frau lieben wie sein eigen Fleisch. Die Liebe deckt alles zu. Wo immer wir Machtspiele betreiben, habe ich zwei Möglichkeiten. Entweder ich beuge mich vor Gott und lasse ihn wirken, oder mein Herz wird verhärtet. Warum steht es da? Ich glaube, wenn es um Sexualethik geht, wenn es um Kapitalismus geht, fürs Marsch, fürs Leben, für Machtausübung, es lassen sich ganz viele Parallelen ziehen. Dann entscheidet sich, auf welcher Seite du stehst, und deswegen ist diese Geschichte hier geschrieben. Analysiere sie nochmal in der Richtung. Aber ich habe gesagt, TKKG, drei Fragen. Ich habe mich gefragt, warum musste jetzt extra ein Engel daherkommen? Es gibt ja das Lied, Gott hat 4000 Weisen zu retten aus dem Tod. Paul Gerhardt, nicht? Er nährt und gibt Speisen selbst in der Hungersnot. Warum musste so ein Engel daher? Ich weiß das nicht. Hätte nicht der Heilige Geist auch gereicht? Nein, ich glaube, hier musste noch mal eine ganz besondere Botschaft verkündigt werden, und dafür sind nun mal Engel zuständig. Ich habe es noch mal überlegt. Anders, ich habe im Internet recherchiert, wie ein Tagesablauf in der JVA im Knast von Dortmund sich so abspielt. 5.30 Uhr ist Wecken. 6 Uhr Frühstücksausgabe und Ausgabe der Postanträge und Anmeldung zum Sanitätsdienst. 6.35 Uhr Aufschluss für Arbeit in den Werkbetrieben. 7 bis 12 Uhr, in dieser Zeit mindestens 60 Minuten Aufenthalt im Freien, an zwei Tagen in der Woche duschen für unbeschäftigte Inhaftierte. Einmal wöchentlich werden den Gefangenen Gelegenheit gegeben, in der Bücherei Bücher auszuleihen oder Arztbesuche anzumelden. Weiterbildungsmaßnahmen sind möglich. 12 Uhr ist Mittagessen, 12.35 Uhr Ende der Mittagspause. 13 bis 15 Uhr Lern- und Weiterbildungsmaßnahme, 15.10 Uhr Arbeitsende, 16.15 Uhr Ausgabe des Abendbrots, 16.45 Uhr Duschen für die Arbeiter, 18 Uhr bis 21 Uhr Freizeitmaßnahmen im Knast, was immer das bedeutet. Ab 21 Uhr wird jeder wieder in seine Zelle eingeschlossen. Ab 21 Uhr bis 22 Uhr wird abgezählt, ob alle noch da sind, und dann geht's wieder morgens früh los. Jetzt habe ich mir gedacht, jetzt hat einer sich über 10 Jahre an diesen Lebensrhythmus gewöhnt. Und jetzt steht eines Tages ein Engel vor der Tür und sagt, Kunibert Wuchtig, ich mag dir, du darfst raus. Dann sagt er, ich habe hier mein Frühstück, ich habe hier meine Arbeit, ich habe hier meine Freunde. Ich müsste mich ja draußen an was ganz Neues gewöhnen. Naja, wir sind ja nicht im Knast, aber jetzt lass mal die Woche an deinem Inneren vorbeiziehen. Wann stehst du auf, wann putzt du deine Zähne? Wann liest du den Cracker von Losung? Wann stürzt du in die U-Bahn? Wann gibt es Mittagessen? Wann gibt es abends und dann kommt noch Wilsberg? Und wann legst du dich, um den Tagesablauf wieder neu anzugehen? Wir haben den kompletten Rhythmus. Und ich habe mich gefragt, warum musste der Engel kommen und musste aufschließen und ihnen dann nochmal den Auftrag geben, geht hin und verkündigt. Und ich habe gedacht, das ist genauso wie die Gemeinde Jesu Christi oder die Begegnungskirche. Wir haben unsere feste Liturgie, unsere Abläufe. Da geht unsere ganze Denkstruktur hin. Wie gestalten wir den Gottesdienst? Wie läuft was ab? Wann kommt das Amen? Ist das Vaterunser auch gekommen? Schön, dass du das gebetet hast. Ja, verstehst du, wir haben unsere feste Liturgie, und je länger die Gemeinden unterwegs sind, umso festgefahrener ist die Liturgie. Und wundern wir uns nicht, die Pfingstler haben sie auch. Also ein Gottesdienst über 3 Stunden wäre für Pfingstler in Deutschland auch schon eine Zumutung. Bei der Erweckung spielte das jetzt keine Rolle, wenn die Webstühle auf einmal stillstehen. Ja? Versteht ihr? Das sind die anderen Dinge. Wir sind gefangen in unseren normalen Lebensrhythmen. Wir haben alle mal den Auftrag vom Herrn Jesus gehört, geht hin und verkündigt, heilt die Kranken, treibt die Dämonen aus und sagt, das Himmelreich ist nahe herbeigekommen, und wir beschäftigen uns da zu 90% mit der Aufrechterhaltung unseres Systems. Und ich stelle fest, Ich weiß nicht, wie oft ich mit euch in der Ältestenschaft geredet habe. Ich habe gesagt, wir müssen lernen, umzudenken, nicht was alles nicht möglich ist, sondern was möglich ist. Lasst uns wieder ganz neu denken in dieser Zeit, wo Corona ist. Und dann stelle ich fest, ich schaffe es gerade so weit zu denken, wir singen vor dem Gottesdienst draußen. Und dann bin ich sofort dabei, stehen die Stühle auch alle richtig. Ich bin in meinem Gefängnis drin. Und wenn du aus dem Gefängnis raus willst, musst du zwei Dinge wissen. Das erste, dass du aufstehst und auch rausgehst. Und das zweite, dass du den Auftrag wieder hörst, den Jesus Christus der Gemeinde Jesu gegeben hat. Und ich habe gedacht, warum steht das so da? Ich glaube, wir brauchen wieder die Botschaft des Engels, dass wir lernen, die Türen sind offen. Du kannst gehen. Und dann stelle ich fest, durch lange Jahre bin ich in die Gefangenschaft genommen worden. Meine eigenen Sorgen, meine eigenen Beschäftigkeit, meine eigenen Planwirtschaft, meinem eigenen Ding, dass ich fast nur noch wie ein Knacki denke. Entschuldigt dieses Beispiel. Wer sagt, das passt nicht, der kann das gerne beiseite legen. Aber ich bin so eine. Ich bin religiös geprägt. Ich bin in Liturgieeinheiten geprägt. Ich will nicht sagen, dass sie schlecht sind, aber ich glaube, die Jünger damals, die mussten nochmal ganz neu wachgerüttelt werden, damit ihr Auftrag stimmt. Sonst wären sie als Funktionäre ganz schnell unterwegs gewesen. Was macht das mit mir, habe ich mich gefragt. Ich habe gesagt, TKKG. Mir ist dann nur eingefallen von Manfred Siebal das Lied. Immer noch singe ich das alte Lied. Wollte ich euch eigentlich vorspielen, geht jetzt nicht. Das sind so Dinge, die... Aber wie komme ich da raus aus diesem Gefängnis? Ich dachte, ich muss es wieder ganz neu predigen. Ich bin jetzt kein Engel, aber ein Pastor in der Predigt ist auch ein Bote, der was vom Wort Gottes bringt. Und ich habe gesagt, das Erste, um aus diesem Gefängnis wieder rauszukommen, ist, dass wir die ersten Schritte machen. Ich frage jetzt mal, wer ist hier, der sagt, ich habe irgendeine Krankheit, irgendeine Macke an meinem Körper, in meinem Verstand oder wo auch immer. Da fange ich an bei Fußpilz bis krummen Rücken. Wer hat hier irgendeine Last zu tragen? So, ich kann dir jetzt nicht sagen, warum. Natürlich kann ich sagen, du bist jetzt so alt und wenn man älter wird, dann quietscht an jeder Ecke, aber das ist nicht befriedigend. Aber ich habe gedacht, jeder, der so den Arm gehoben hat, nochmal eben, ganz kurz, es sind einige Freiwillige, die sagen, also sehr wunderbar, guck dich einmal um. Jetzt guckst du dir irgendeinen aus, der eine Hand gehoben hat. Und ich mache hier vorne einen Moment Pause und dann machen wir eine Fremdbestäubung, eine Fremdsegnung. Jesus hat ja auch gesagt, geh nach Hause, dann wirst du schon gesund. Der hat auch nicht immer nur Hände aufgelegt, manchmal hat er auch gespuckt. Das würden wir jetzt auch nicht machen, passt bei Corona nicht. Guck dir einen aus und wir machen einen ersten Gang aus dem Gefängnis. Und sagen, wir wollen einen nächsten Schritt wagen. Ich schweige. Ich gucke auf die Uhr, mindestens eine Minute. Wenn du mit dem einen fertig bist und hast noch genug Power, nimmst du den nächsten. Aber bitte nicht sagen, Herr, du hast alle Hände gesehen. Ja, das gilt nicht. Persönlich. Also einmal noch kurz Hände heben, damit du dir einen ausgucken kannst. Und nachher gehen die raus, für den alle gebetet worden ist. Nee. Lass uns einen Moment einfach innerlich die Hände auflegen und beten. Jesus. Lieber Jesus, unabhängig von unserem Alter, von der Vorgeschichte, wir glauben, dass du der Heiland bist, der Heilung bringen will. Und ich möchte mit der Gemeinde wieder rauskommen aus dem Gefängnis der Unmöglichkeitsdenkstrukturen. Und wieder ganz neu glauben, dass alle Dinge möglich sind, dem, der da glaubt. Ich möchte diese Botschaft des Engels wieder hören, dass wir gehen sollen und sollen die Kranken heilen, wir sollen die Dämonen austreiben, wir sollen Gefangene freisetzen und das Gnadenjahr des Herrn verkündigen. Herr Jesus, ich bete, dass wir die Engelansprache aus dem Text heraus ganz neu hören und dass du uns aus dem Gefängnis unserer Liturgie, unseres Alltags wieder herausführst. Gib uns Gnade dazu. Amen. Zweiter Teil der Übung. Wer hat das Gefühl, dass er dämonisch belastet ist? Jetzt meldet sich natürlich keiner, das passt nämlich gar nicht. Ja? Das ist eine schwierige Kiste. Aber ich will das mal anders sagen. Wer von euch kämpft mit ganz bestimmten Suchterscheinungen? Ich mache mal so ein paar harmlose, dass du ständig, wenn du einkaufen gehst, am Schokoladenstand stehen bleibst. Obwohl du ja meinst, du entwickelst dich langsam in eine Tropfenform. Du kannst einfach nicht widerstehen, weil dich bestimmte Dinge... Du musst unbedingt die letzte Folge von XY macht mich tot ansehen. Du bist in jenem gefangen. Ich möchte eine Gefangenschaft sagen, der Menschenfurcht. Dass du den Dämonen glaubst, dass du eigentlich nicht berufen bist, irgendwas Gutes weiterzugeben. Ich glaube, das ist eine dämonische Macht, die über den Gemeinden in Berlin liegt. Ich glaube das. Könnt ihr euch die Bibelstellen dazu geben? Lasse ich jetzt, ist mir ja zu lang mit der Zeit. Aber ich möchte, dass diese dämonische Macht gebrochen wird über unserem Leben. Wenn du Probleme mit deiner Sexualität hast, das kann so schlimm sein. Aber ich sage dir, es gibt ganz viele andere Sünden, die sind genauso schlimm. Wenn du mit dem Geiz Schwierigkeiten hast, wenn du mit allen möglichen Dingen Schwierigkeiten hast, dann ist Jesus gekommen, um die Freiheit hinauszurufen. Und jetzt kannst du dich nur mal umgucken, weil ich behaupte, dass jeder, der hier sitzt, irgendeine Last in dieser Richtung zu tragen hat. Wenn du sagst, ich nicht, dann kommst du gleich nach vorne und betest, ich ertrage das, dass es unter Handauflegung geschieht. Ich würde gerne nochmal, dass wir uns nochmal umgucken und du guckst dir nochmal eine Person aus, wo du sagst, Herr Jesus, setz sie doch in eine ganz andere Ebene nochmal frei. Wenn du weißt von der Schokoladenphobie oder sowas, dann kannst du dagegen beten oder so. Aber überlege ich mal ganz kurz. Und dann betest du. Und segnest, dass die Größe und die Güte Gottes sichtbar wird. Lass uns nochmal beten. Jesus, ich möchte sehen, wie Freiheit ausgerufen wird. Über die, die sich minderwertig fühlen, wo die dämonische Macht immer noch über ihnen schwebt, wo Essgewohnheiten sie treiben, wo die Sexualität nicht unter Kontrolle zu bringen ist, wo die Dämonie der Einsamkeit, der Unwürdigkeit über uns schwebt. Jesus, ich möchte Freiheit ausrufen. Dass wenn Menschen hier hereinkommen, sie freigesetzt werden. Auch eine Freisetzung von der Bindung an Sünde. Ich bete dafür, dass es hier einen Raum gibt, wo Drogenabhängige frei werden. Wo Alkoholabhängige nicht weiter trinken. Wo Menschen, die in Süchten gebunden sind, freigesetzt werden, weil du, der Heiland, kommst und uns den Auftrag gegeben hast, Menschen freizusetzen. Gib uns hier die Weisheit und die Kühnheit, das zu tun. Amen. Und noch ein drittes aus dem Gefängnis. Muss ja kommen, nicht? Die Jünger werden rausgelassen, sie gehen auch aus dem Gefängnis. Die sagen nicht, ah, wir warten jetzt erstmal das Urteil ab und dann wollen wir mal sehen. Dann haben wir nochmal Gelegenheit, vor dem Hohen Rat nochmal alles genau zu sagen. Sie hätten das ganz fromm alles kaschieren können. Sondern sie sind gehorsam, sie gehen wirklich raus. Und sie gehen an den Ort und es wird geschrieben und sie lehrten wieder das Volk. Draußen sind ganz viele Menschen, die nicht mehr wissen, was rechts und links ist. Und hier sitzen ganz viele, die gar nicht mehr wissen, wie man draußen mit ihnen spricht. Ich hatte ja das besondere Erlebnis, dass letzte Woche meine Familie aus England da war und wir wollten als Familie am Sonntagmorgen nochmal als Ende meines Urlaubs nochmal gemeinsam frühstücken, brunchen. An mir blieb es, die Brötchen zu holen. Ich fahre also zu besten Gottesdienstzeiten, ich gestehe, fahre ich los und reihe mich beim Bäcker in die Schlange ein. Ehrlich, ich glaube, wenn ich eine Dreiviertelstunde da gestanden hätte, ich hätte mehr Leute getroffen, wie heute hier im Gottesdienst sitzen. Ich bin auf die Idee gekommen, dass ich ab übermorgen draußen eine Bäckerei sonntags morgens aufmache und sage, Sie backen kleine Brötchen drin, gibt es die richtigen? Nee, ist jetzt Quatsch, was ich jetzt sage, aber ich habe festgestellt, ich weiß gar nicht mehr, was während Gottesdienstzeiten draußen passiert. Ich habe gedacht, ich bin gefangen in ganz vielen frommen Aktivitäten. Ich bin ein Langzeitknacki, der sich an alles gewöhnt hat und das eigentlich auch noch alles gut begründen kann, warum er noch in diesem Gefängnis drin ist. Der Heiland ist ja hier. Aber ich glaube, wir müssen wieder einen Weg finden, wie wir aus der heiligen Versammlung der Anbeter, was ganz, ganz wichtig ist, aufstehen, um rauszugehen. An die Hecken. Zäune. Machen wir es nicht. Ich sage euch, wir werden mit jedem Jahr komischer. Jetzt habe ich natürlich gesehen, wenn du 10 Jahre Knasterfahrung hast, dann brauchst du eine psychologische Handhabung, wie man draußen wieder lebt. Ihr sollt jetzt nicht alle zum FKK-Strand gehen oder so, ja, weil man sagt, so leben die ja draußen. Das meine ich jetzt nicht, sondern ich meine, wir brauchen wieder einen Blick für die Menschen, die draußen sind. Und ich würde euch gerne mal eine Hausaufgabe geben. Eine Woche, das sind etliche Stunden Freizeit, die du in dieser kommenden Woche hast. Was wäre, wenn du eine Stunde, kannst du auch aufstückeln in vielen 10-Minuten-Stücken oder was auch immer, dir mal Zeit nehmen würdest und würdest dich mal vor irgendeinem Kaufhaus oder an irgendeiner U-Bahn-Station dich einfach nur mal hinsetzen und würdest nur mal Leute beobachten. Nichts weiter, sondern nur noch mal beobachten, wie man sich draußen benimmt. Und ohne, dass du sagst, ey, diese langhaarige Figur oder kann sich diese Person nicht keuscher anziehen oder so und der läuft auch ohne Maske rum und so weiter. Ich meine jetzt nicht beurteilend, sondern dass du da sitzt und sagst, Herr Jesus, lass mich ein Stückchen verstehen, wie du sie siehst. Nämlich ohne, dass wir eine Erbarmung entwickeln für die Menschen, die draußen sind, werden wir nur ein Knastprogramm entwickeln. Dann wäre es einmal Freigängertum, um dann in dem Bild zu bleiben. Das würde nicht befreien. Und dann ist die Frage, ja, so weit bin ich noch nicht. Ich bin kein Pastor und ich bin auch kein Evangelist. Das habe ich bei dem Gabentest nie geschafft. Ach, ich will euch ein mutmachendes Beispiel sagen. Ich glaube, es war am Donnerstag, hier aus dem Büro. Und dann gucke ich in den Vorgarten von Christa und Max. Da sitzen 4 Schattengewächse im Schatten. Ich sage, haben wir noch, hallo, ihr Schattengewächse gesehen? Ja. Da hatten die sich ein Ehepaar eingeladen und haben mit denen Gemeinschaft gepflegt. Das lesen wir nämlich, die gingen nicht nur in den Tempel, sondern sie haben sich im Haus getroffen. Und ich bin überzeugt, ihr habt nicht nur über Corona geredet, sondern ihr habt auch über alle möglichen anderen Dinge geredet. ich habe es diese Woche einmal geschafft und bin zu Miriam ins Krankenhaus gefahren, zu Miriam Savade. Dann sitze ich mit ihr und das war so interessant. Ich meine, sie ist ja sowieso eine Mutmacherfigur. Ich denke, meine Zeit, okay, Miriam, so weit raus nach Spandau, hinter den Kisseln. Und dann sitze ich bei ihr und dann fängt sie an zu erzählen, was Gott alles in ihrem Leben getan hat. Dann sitze ich da und sage, wow. Und dann sagt sie, oh, mir geht's so gut. Ich steige gleich in meinen Mercedes und dann fährt sie mit ihrem Elektrorolli dann langsam raus. Ich habe gedacht, diese Stunde, die ich dort gesessen habe, wir haben keinen Bibelvers gelesen. Sondern wir haben einfach von Herz zu Herz ausgetauscht, was Gott Gutes tut. Die großen Taten Gottes weitergegeben. Und das kann jeder von euch. Jeder hat eine Biografie, wo er was mit Jesus erlebt hat. Und wenn du ein Freigänger bist, dann geh doch mal raus und lad doch mal in dieser Corona-Zeit irgendjemand ein und trinkst mit dem mal ein Käffchen in 1,50 Meter Abstand. Wenn du keinen Vorgarten hast, ehrlich, dann gehst du irgendwo, ich sag mal, wo Platz ist. Solltest du kein Geld für einen Kaffee haben, den spende ich dir gleich noch. Damit du den du eingeladen hast, noch willkommen heißen kannst. Ich würde uns ermutigen, dass wir Schritte entdecken, wie wir aus unserem religiösen Gefängnis hinauskommen, dass wir die Engelbotschaft wieder hören, die Jünger auch hören mussten. Wenn wir dann rausgehen, okay, sie werden uns vielleicht misshandeln, sie werden sagen, wir sind doof, aber wenn dann der Freimut Gottes kommt, werden wir dankbar sein, dass wir um seines Willen verachtet werden dürften. Was könnte geschehen? Und jetzt bitte ich euch, dass du nur für dich betest, wenn das irgendwo Sinn macht bei dir. Dass du dann sagst, Herr Jesus, ich will mir in dieser Woche eine Stunde Zeit nehmen, die Menschen zu beobachten und lernen, sie mit deinen Augen zu sehen. Da ist noch kein Programm, sei denn der Heilige Geist sagt, so, jetzt steh auf, jetzt sagst du mal zwei Worte. Solange wir nicht uns die Barmherzigkeit Gottes schenken lassen, haben wir kein Mandat zum Evangelisieren. Dann machen wir nur ein Programm. Ich glaube, ich muss für mich beten. Ich bin ein geprägter Knacki. Ich weiß, wie man sich im Gefängnis benimmt, was man sagt. Aber vielleicht habe ich verlernt, die gute Botschaft an die Hecken und Zäune zu bringen. Für Kranke zu beten, Dämonen freizusetzen. Jetzt beten wir für uns. Ich möchte stille Ego-Gebete hören. Du sagst, Herr Jesus, ich will, aber ich kann nicht. Hilf mir. Das wäre so ein super Gebet. Herr Jesus, hilf uns, dass wir die Botschaft des Evangeliums wieder ganz neu hören. Dass wir ganz neu diese Ermutigung der Engelrede heute mitnehmen. Und aus dem Gefängnis unseres Alltags und unserer religiösen Gestaltung herauskommen. Wir wollen deine Ehre wieder suchen, egal was es kostet. Wir wollen aufstehen und gehen und bitten dich, dass du neben dem Wollen auch das Vollbringen schenkst. Ich verstehe manche Dinge nicht, Herr Jesus, aus dem Text. Ich verstehe die ganzen Leidensgeschichten dieser Zeit zu wenig, um sie wirklich tiefgreifend zu erklären. Ich verstehe, wenn ich der hohe Priester meines Lebens sein will, dass ich dann mein Herz verhärte. Das will ich nicht. Und ich verstehe, dass du mich aufforderst, ganz neu deine Güte zu verkündigen. Hilf mir bitte dabei. Amen. drei Fragezeichen, warum diese Schriftstelle. Das ist das, was beim Überlegen da rausgekommen ist. Vielleicht hast du noch ein paar mehr. Du kannst den Herrn dann fragen. Das Ganze stand in Apostelgeschichte 5, Vers 17 und folgende.